Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zu Almuts Pausentee, mal wieder mit Roman Gerdt. Ich freue mich ungemein, dass du wieder dabei bist. Ich wundere mich bloß, wo deine tollen Kopfhörer sind. Ich habe mich diesmal extra angeschlossen und du sitzt jetzt hier wieder mit deinen In-Ears.
Ja, hi Almut, schön, dass du das als allererstes siehst. Das ist tatsächlich so, ich hatte letztes Mal ja auch so diese Mickey-Mäuse oder wie man die nennt, auf dem Ohr. Da habe ich aber meine nicht gefunden und jetzt sehe ich, du hast so Kinderkopfhörer, das hast du wahrscheinlich deinen Kids geklaut oder was?
Tatsächlich schon, ich habe gerade irgendwie, ja, nicht rechtzeitig angefangen zu suchen. Ich habe gedacht, meine Kopfhörer liegen neben meinem Mikrofon, lagen sie nicht. Und das nächstbeste, was lag mit einem Klinkenanschluss, war Kopfhörer von meinem Sohn. Und mein Kopf ist glücklicherweise klein, deswegen kann ich ihn aufsetzen.
Ja, sieht auch wunderbar aus. Besser modisch kann man es quasi nicht machen zum Podcast aufnehmen.
Und er hat auch noch die Farben, aber da kommen wir erst später drauf von deinem Hot Take, von der Begegnung. Aber das machen wir wann anders. Aber wir wollen trotzdem noch so ein bisschen was auflösen. Wir haben ja.
Wir müssen was auflösen.
Wir müssen was auflösen. Also zum einen hat ja Herr Stegemann gar nicht gepfiffen am letzten Freitag, über den wir ja gesprochen haben, sondern er war leider erkrankt und dann war diese Diskussion, die vorher ausgebrochen ist, wieder nichtig.
Ja, genau, dass Herr Dortmund Leverkusen hätte pfeifen sollen und der Dortmund ja damals gegen Bochum kurz vor Meisterschaftsfinale vor anderthalb Jahren war ja ein größeres Thema, als Herr Adeyemi keinen Elfmeter bekommen hat. Aber wir haben es ja auch kurz gehalten. Wir haben ja auch gesagt, wir haben genug über Schiedsrichter gesprochen.
Richtig. Und dann wolltest du noch reinschmeißen, ne, von deiner Dart-Anekdote. Wer ist jetzt wieder top dabei?
Ja, genau. Wir haben ja über Max Hopp gesprochen, von dem wir ja auch zu Recht gesagt haben, dass er so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden ist, nachdem er ja vor 10 Jahren oder so die große Hoffnung war. Aber der hat sich seine Tourcard jetzt wiedergeholt, darf also über die nächsten 2 Jahre bei den großen PDC-Turnieren mitspielen, heißt auch hohe Chancen wieder, dass er vielleicht dieses Jahr, also 2025, bei der WM dabei ist und so weiter. Also der ist jetzt wieder auf dem Weg nach oben, würde man sagen. Zurück zur Weltspitze, hat, glaube ich, der DFB mal formuliert, nach 2018,
kann ich mich erinnern. Ja, siehste. Also machst du vielleicht und, auch bald noch einen Dart-Podcast, vielleicht kannst du ja noch ein paar Hörer da und Hörerinnen dann gewinnen.
Mit Max Hopp. Ich glaube, das können andere machen. Aber passend dazu habe ich heute meine erste 180 geworfen im Jahr 2025 im Keller.
Herzlichen Glückwunsch.
180. Das muss ich natürlich.
Also, das ist auch schon.
Nach den ganzen 26ern und weiß ich nicht, 45ern, die man da wirft, ist man froh, wenn es auch einmal klappt.
Ja, ich hoffe, du hast es angemessen gefeiert.
Ja, die Latschen sind geflogen, die ich anhatte beim Werfen.
Solange alles heile geblieben ist.
Das ist ja im Waschkeller wird gespielt, da hängt die Dartscheibe.
Und ich hoffe, du hattest keinen Kopftreffer.
Nee, alles gut gegangen, kein Kopftreffer. Und das ist, glaube ich, das Dritte, was wir nochmal aufklären, weil Richtig. Wir hatten eine ganze Folge zum Fall Bochum Union, Drewes, da hat sich auch Mario Basler jetzt nochmal so ein bisschen in meine Richtung geäußert. Die Folge, ich glaube Folge 16 oder 17 muss es gewesen sein, habe ich ja so ein bisschen auch über Drewes, den Torwart der Bochumer, gesprochen, dass er da so ein bisschen theatralisch war. Mario Basler hat es in Mario Basler-Manier nochmal ein bisschen drastischer formuliert. Ich weiß nicht, was du als Torhüterin dazu sagst, wie Mario Basler zu dem Spiel oder zu der nicht nur zu dem Spiel und zu dem Urteil, sondern auch zu der Aktion von Drewes sich geäußert hat. Ich vermute, du hast das mit einem Schmunzeln oder Augenrollen aufgenommen.
Sagen wir mal, ich habe einfach nur eine Schlagzeile gesehen, dass Mario Basler sich dazu geäußert hat und ich habe es einfach ignoriert und gar nicht gelesen, weil ich dachte, das wird sowieso nur so ein ja polemischer Kram sein.
Okay, ja, er hat halt gesagt, ja, der Kahn hat ja eben den Golfball mit blutender Wunde noch gesucht und das wäre eine Theatralik oder eine Schwalbe in 3 Phasen gewesen.
Ah, ja. Ja, aber genau das Thema hatten wir auch im Podcast, man weiß manchmal nicht, wie die Vorgeschichte ist und jeder reagiert anders. Ich bin froh, dass Oliver Kahn überlebt hat beim Golfballwurf und man muss es ja nicht nachmachen. Also, aber trotzdem müssen wir eigentlich auflösen, bevor wir diesen Fall wieder noch weiter breit treten, dass das DFB-Gericht entschieden hat, den Bochumern 3 Punkte zu gestehen aufgrund des sozusagen Wettbewerbsnachteils durch den Ausfall des Torhüters. Natürlich kann Union Berlin da noch Berufung einlegen, aber erstmal.
Machen sie ja gerade, ne?
Genau, aber erstmal steht das jetzt so, dass es erstmal ein Urteil mit, sagen wir mal, eine langfristige Aussagekraft hat, denn was macht man denn jetzt damit? Also ich meine, an sich ist da jetzt ja auch ein bisschen den Gedankengängen freien Lauf lassen zu können. Also es kann ja passieren, dass jemand sich jetzt absichtlich ein Trikot des Heimvereins als Auswärtsfan anzieht, irgendwas aufs Spielfeld wirft, jemanden damit trifft und so provoziert, dass die Auswärtsmannschaft dann die Punkte zugesprochen bekommt.
Ja, also wir wollen das nicht zum Hauptthema des Podcasts
wollen wir überhaupt nicht
machen, aber ich sehe
es. Man muss ja trotzdem zum Nachdenken anregen.
Ja, total. Und das Urteil ist für mich auch alles in allem eben nicht nachvollziehbar. Und wenn man auch gerade auf die Tabelle guckt, also ich glaube, die offizielle Tabelle wird gerade auf jeden Fall, die Tabelle beim Kicker und so, die wird noch gewertet nach 1-1, weil gerade die Berufung ja zur Wertung der Partie läuft. Dementsprechend, sagen wir, was die sportliche Wertung angeht, habe ich mich ein bisschen gewundert. Ich hätte dieses 1-1 akzeptabel gefunden. Ich vermute, dass Bochum im Zweifel vielleicht nicht unbedingt in die Berufung gegangen wäre. Wobei ich es nicht hundertprozentig weiß, aber Union ist jetzt auf jeden Fall nachvollziehbar tut und du hast recht. Und das ist natürlich auch weiterhin der Täter, ist der Feuerzeugwerfer und nicht der Torhüter und nicht Union und nicht der Schiedsrichter Martin Petersen oder sonst wer, sondern der Feuerzeugwerfer. Und da habe ich komplett die Bedenken, die teile ich mit dir, die sehe ich genauso. Das kann in ganz schwierige Richtungen gehen. Und das Polizeikostenurteil hatten wir jetzt ja auch noch. Also daher... dass sich da die Vereine beteiligen oder die DFL beteiligen muss bei Hochrisikospielen.
Das, du,
ist
das
auch
musst du noch gar nicht ausführen, das können wir gleich ausführen, weil darüber wollte ich tatsächlich mit dir sprechen, weil ich das so groß finde, dieses Ding. Und ich habe mir die ganze Zeit darüber Gedanken gemacht, was denn da alles mit reinspielt. Und ich habe mir einen ganzen Zettel voll aufgeschrieben, wohin das überhaupt Auswirkungen haben könnte und worüber man, also was man alles noch bedenken sollte. Und ich würde das eigentlich gerne mal reinschmeißen, damit wir unserem Auftrag wieder gerecht werden, die Leute zum Nachdenken anzuregen und nicht sofort ein Urteil zu fällen.
Ja, das ist eine sehr gute Sache. Ich würde dir trotz der, ich sag mal, in Anführungszeichen fortgeschrittenen Zeit noch kurz einräumen, dass du deine Anekdote zu Beginn
unbedingt
erzählen darfst. Und vielleicht hat die ja irgendwie auch eine Überleitung parat.
Genau, das war der Plan. Mein erstes Bundesliga-Jahr, man muss ja mal auch so ein bisschen aus der Nähkiste plaudern. Also ich war 16, hatte noch natürlich keinen Führerschein für ein Auto und musste dann zum Heimspiel auch, weil ich da, naja, früher in der ersten Liga war es dann auch oft so, dass man den Tag vorm Spiel frei hatte. Und dann bin ich nach Hause gefahren und am Spieltag morgens bin ich dann angereist nach Hamburg zum HSV, wo ich gespielt habe mit 16 Jahren und ich bin dann in den Zug gestiegen. Und natürlich komplett in HSV-Montur mit Rucksack, mit Tasche, allem drum und dran. Und so nach 3 Metern im Zug dachte ich, oh, hups, das ist irgendwie nicht der Zug, den ich erwartet habe. Also es war der Zug auf der Strecke, aber es waren ganz viele, sagen wir mal, in anderen Vereinsfarben gekleidete Menschen da drin.
Weil in welchen denn?
Ich will ja hier auch niemanden blamen. Es war ein Traditionsverein aus der damaligen Regionalliga Nord, die gegen die zweite Mannschaft des HSV, also der männlichen zweiten Mannschaft, gespielt haben. Und durch diesen Traditionsverein war es dann auch ein Hochrisikospiel von der Regionalliga. Naja, und es ist dann auch so gewesen, dass ich erst schief angeguckt wurde mit meinem Outfit. Glücklicherweise haben sie dann festgestellt, auch nach Wortlaut, das junge Mädchen, so wie die gekleidet ist und was sie mitschleppt, die wird ja nicht zum Spiel gehen. So wie sie aussieht, muss die Arme für den Verein selber spielen. Dann wollen wir mal Vorsicht walten lassen. So, ja, habe ich mich dann brav irgendwo in die Ecke gesetzt und gedacht, bitte lasst mich in Ruhe. Es ist auch soweit ruhig geblieben. Aber
unangenehm.
War leicht unangenehm. Und man hat dann nachher gemerkt, Polizeiaufgebot, wenn dann der Zug gehalten hat und man dann auch umsteigen sollte, waren halt wirklich diverse Polizisten am Bahnsteig und haben die Fans geleitet von der Bahn weiter in die S-Bahn, dass in den richtigen Zug eingestiegen wird und da niemand irgendwie sonst was macht auf dem Bahnsteig. Also die Fans, die in Fanmontur gekleidet waren, konnten gar nicht irgendwo anders hin. Und da hat man dann selbst bei der Regionalliga gesehen, wie viel Polizeiaufgebot dann doch beteiligt ist und das schon vor sehr, sehr vielen Jahren und in der Regionalliga Nordost, in der Regionalliga
Nord.
Vor
sehr vielen Jahren. Almo, du bist 16 gewesen, jetzt bist du 33.
Hm.
Also das ist gerade mal schlanke 15 Jahre her. Du bist ja gar nicht so viel älter als ich.
15? Das hast du aber gut gerechnet. Mathe 6, oder?
Ja gut, 17, also überschlagen. 17. Ja, okay. Jetzt machst du es aber ganz genau.
Aber es ist schon über die Hälfte meines Lebens her. Und jetzt musst du dir halt mal vorstellen, was in den letzten 17 Jahren vielleicht an Polizeiaufgeboten unterwegs war zu allen möglichen Spielen. Weil jetzt wurde ja für das Urteil, worüber, was du ja schon angeteasert hast, dass jetzt das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass für Hochrisikospiele an die DFL, beziehungsweise dann auch irgendwie weitergeleitet an die Vereine, betreffend erste, zweite Liga, Kosten und Gebühren abgewälzt werden können von Einsätzen. Und man muss sich jetzt mal vorstellen, es geht ja nicht nur um erste und zweite Liga, sondern es kann ja bei einem Hochrisikospiel auch noch die dritte Liga, die Regionalliga betreffen.
So wie in deinem Fall, die Regionalliga.
So wie in meinem Fall. Genau. Sie haben zwar gesagt, dass es ein Hochrisikospiel mit mehr als 5000 Zuschauern sein soll. Bei dem Spiel, was ich da erlebt habe, müsste ich selber nachgucken, wie viele Zuschauer da waren. Aber selbst bei zweiten Mannschaften, man hat es ja in der letzten Saison auch gehabt, als Werder Brems zweite, die mussten ja auch drei Heimspiele sogar im Weserstadion austragen lassen wegen Hochrisikospiel. Und da war dann der Fanblock alleine da oben von den Auswärtsfans schon 4.000-5.000 Zuschauer stark. Die fallen dann auch unter diese Grenze, dass sie mal schnell was bezahlen müssen.
Ja, also ich finde, dass also die Diskussion spezifisch ausgelöst von Herrn Meurer in Bremen, die ist ja, glaube ich, 10 Jahre alt.
Genau, also 2014,
2015 irgendwann
kam der erste Gebührenbescheid.
Gab es ja so, dass das da reinflatterte und es war ja singulär betrachtet immer dieser Fall in Bremen, weil die es in Bremen knallhart durchgezogen haben.
Nach dem Derby von Bremen gegen den HSV.
Ja, ich bin auch der Meinung, genau, das waren dann diese speziellen Fälle oder dieser spezielle Fall. Und ich bin auch der Meinung, dass der Meurer auch in Teilen erstmal Recht bekommen hat. Ich glaube,
richtig,
dann ging
vom
das
Oberverwaltungsgericht in Bremen und
genau, dann
auch
ging
beim
das
Bundesverwaltungsgericht.
Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, glaube ich, genau. Wieder zurück nach dem Motto, die DFL hat aber eigentlich Recht. Und ja, jetzt, das ist ja was über Jahre, ich hab das natürlich nicht en Detail verfolgt, wahrscheinlich auch nicht jeder von euch, die ihr zuhört, aber ihr habt natürlich in groben Zügen wahrscheinlich das verfolgt, so wie ich, mal mehr, mal weniger, so wie du, Almut. Deswegen bin ich auch jetzt gespannt, so ein bisschen auf deine Perspektive, auf deine These dazu. Jetzt habe ich zwar das Thema erraten, aber, oder beziehungsweise, was heißt erraten? Ich bin im Gespräch drauf gekommen, aber eigentlich sagst du ja quasi, was Thema der Woche ist. Nochmal für alle, die jetzt vielleicht über die Weihnachtstage ein bisschen eingeschlafen sind, was hier eigentlich passiert. Und deswegen bin ich gespannt auf deine These dazu. Also was, weil du auch gesagt hast, hat Implikationen auf so vieles.
Genau. Im ersten Moment denkt man ja, der Profifußball, der hat so viel Geld und dann ist das schon in Ordnung. Ist auch gut, wenn man die dann daran beteiligt, weil irgendwie sind sie ja schuld. Aber auf der anderen Seite fragt man sich dann, wo muss denn die Linie gezogen werden? Also was ist die Linie für Polizeieinsätze? Wann müssen sie irgendwie bezahlt werden? Nicht nur im Fußball, sondern auch in anderen. Also es haben ja auch die Tage jetzt ganz viele Leute was reingeschmissen. Da müsste jetzt der Veranstalter vom Oktoberfest was machen, müsste
genau.
Der Veranstalter beim Silvesterparty vom Brandenburger Tor, müsste es jetzt beim Freimarkt in Bremen genauso passieren, muss es vielleicht bei Konzerten, was ist mit...
Bei jedem Konzert? Wir reden über jedes einzelne Konzert.
Naja, nicht bei jedem. Es geht ja auch bei der DFL geht es ja auch um die Hochrisikospiele. Also es muss ja dann schon einen Anlass dafür geben, aber theoretisch ist es ja schon möglich. Und dann fallen einem auch so Sachen an, ne? Wie irgendwie Karneval, was passiert bei gewissen Parteitagen.
Jeder AfD-Parteitag.
Ja, ne? Also, naja, also wir hatten jetzt auch in unserem Landkreis ein Partei, wie nennt man das, wie haben sie es betitelt, ein Parteimittagessen oder so, öffentlich, wo dann Robert Habeck zu Besuch war und der musste halt auch durch drei kleine Demos durchlaufen. Also wo fängt es an und wo hört es auf? Und es geht ja dann auch noch kleinteiliger. Also was passiert zum Beispiel mit Stadtteilen, wenn du in einem Stadtteil wohnst, wo verhältnismäßig mehr Streife gefahren wird, kannst du dann auch belangt werden? Oder beginnt es damit, dass wenn du einen Stalker hast und du Schutz anforderst, irgendwer sagt, naja, die Polizeistreife, die vor deiner Tür steht, die können wir dir jetzt auch zu Anteilen in Rechnung stellen, wenn es zu massiv wird, also wenn es zu viele Tage drüber ist. Also 7 Tage sind drin, wenn es 10 Tage sind, musst du 3 Tage noch bezahlen. Ich bin gespannt, wo dann irgendwo die Grenze ist. Und?
Ja, vor allem, wer zieht denn dann, also wer zieht diese Grenze? Ist dann jeder Konzertveranstalter, der dann plötzlich zum Zahlen quasi angehalten wird, dann irgendwie dafür zuständig, muss da irgendwie eine Kontrollinstanz rein. Ich habe ja keine Ahnung, also gibt es dann Hochrisikokonzerte, weil, keine Ahnung, beim Metal, die da im Pulk aufeinander zurennen, gibt es Hochrisikoparteitage, gibt es Hochrisikopolitiker, sicherlich, klar. Die haben ja auch dann einen Geleitschutz vom Steuerzahler bezahlt, wenn ich jetzt da richtig informiert bin. Also das Habeck, Lauterbach oder...
Müssen wir vielleicht Corona-Fecht, Trump nächstes Mal eine Rechnung stellen, wenn er kommt und alles abgesperrt werden muss.
Ich sehe, wo du hin willst. Ich versuch so ein bisschen, das in so eine Bahn zu lenken, dass wir beim Fußball bleiben und die Auswirkungen da.
Genau, wir haben ja noch ein paar andere Dinge. Wenn du jetzt zum Beispiel siehst, in Italien und Frankreich ist es komplett normal, dass die Vereine beteiligt werden. Deswegen könnte man sagen, ja, dann kann man es ja in Deutschland auch machen. Vielleicht wird es ja irgendwann auf die EU ausgeweitet. Aber wenn du dann auch wieder noch einen anderen Blickwinkel siehst, die DFL und die Vereine zahlen ja unheimlich viel Steuern auch. Also haben sie dann mit dem Maß an Steuern nicht vielleicht auch das Recht, mehr Polizeieinsätze irgendwie geltend zu machen, ohne dafür nochmal extra was zu bezahlen?
Das ist ja auch deren Argument, ne?
Na klar, es ist ein Argument, das würde ich ja auch so sehen. Und wenn man jetzt nochmal dahin geht, also wir sind ja auch in Deutschland die Liga, die am meisten reisende Auswärtsfans hat. Guck dir es in England an, da hat man es eigentlich nicht so. In Frankreich ist es sehr vereinzelt, in Spanien ist es vereinzelt. In den USA gibt es das aufgrund der Größe mehr oder minder gar nicht. Ich glaube, es sind noch andere Länder wie so Türkei beispielsweise, wo es auch ein bisschen schwierig ist mal. Aber Deutschland hat halt schon ein sehr, sehr hohes Aufkommen an Auswärtsfans, die ja auch dazu beitragen, dass sich eine Stimmung aufheizt. Und jetzt die Heimmannschaft dafür zu bestrafen, dass man Auswärtsfans zulässt, ist ja auch wieder fraglich.
Vor allem ist es fraglich, dass dann die Vereine dafür bestraft werden, dass sie eine große Anhängerschaft haben, eine traditionelle Anhängerschaft. Ich habe gerade zuletzt noch eine Reportage, eine Doku gesehen über die Ultrabewegung. Fußball ist nun mal der größte Sport des Landes, der Welt eigentlich natürlich. Alle anderen Sportarten eben abgehängt und dann gibt es dieses Potenzial, das ich überhaupt nicht gut finde. Jetzt sind wir wieder beim Feuerzeugwurf, die Ausgeburt von Schrecklichkeiten, die da auch teilweise passieren durch Fans, die das Ganze viel zu ernst nehmen. Aber da steckt so viel hinter, so viel Kultur und Leidenschaft und Herzblut. Und dass du dann als Verein, wie der HSV wegen mir, wie Köln, wie Stuttgart, wie Frankfurt, wie Dortmund, wie Schalke, dass die dann bestraft werden, sozusagen, weil sie ja viel Fans mitbringen oder auch als Heimmannschaft dann natürlich dafür sorgen, dass da auch Gastmannschaften viele Fans mitbringen, was dann zu vermehrt vielen, anteilig viel mehr Hochrisikospielen führt als bei allem Respekt Heidenheim oder Hoffenheim oder Wolfsburg.
Oder RB Leipzig oder so.
Oder, ja, da ist ja auch noch ein Thema. Da hat irgendwer angefangen diese Woche, ne, bei RB Leipzig, bei Red Bull, aber ich habe das gar nicht mehr im Kopf. Das war, glaube ich, nicht so wichtig.
Nee, das war nicht ganz so wichtig. Aber man muss ja auch mal sagen, es gibt ja bis jetzt auch schon Strafen für Ausschreitungen, die im Stadion und rund um den Platz stattfinden. Und da ist die angesprochene Eintracht Frankfurt sogar in der letzten Saison Spitzenreiter gewesen und hat ja schon über 900.000 Euro an Strafe gezahlt. Aber da stelle ich mir auch wieder die Frage, bei den 900.000 Euro, die gehen ja zum großen Teil entweder in eigene Projekte zur Sicherheit im Stadion oder sie gehen in die DFB-Stiftung, wo es ja dann auch wieder darauf abzielt, dass man mit den Fanclubs und so weiter etwas neu generiert und sich irgendwie weiterentwickelt. Das heißt, das Geld kann auch in Fanclubs gehen. Aber wenn du jetzt diese ganzen Strafen siehst und diese Möglichkeit, in Diskussion und Diskurs zu gehen, hat sich denn in den letzten 10 Jahren wirklich richtig was gebessert in der Fanszene, dass man sagt, ja, wir sind auf dem richtigen Weg und es wird eigentlich weniger von Krawallen?
Es gibt ja auch immer wieder diese Gipfel dann regelmäßig zwischen Politik und DFL und DFB. Ich glaube, das war im Spätherbst letzten Jahres ja auch mit Hans-Joachim Watzke, ich glaube Bernd Neuendorf, da waren auch Vertreter der Politik. Da ging es auch darum, wie viel Gewalt gibt's denn, wie viele Vorfälle gibt's denn, so und so viel Prozent. Ich habe das jetzt nicht parat, aber natürlich in einem Promillebereich letztlich Verletzte im Zusammenhang mit Fußballspielen natürlich aufgrund hoher Polizeieinsatz, der da nötig ist, damit es eben nicht mehr wird, das ist schon ganz klar, aber das liegt wohl, wenn man den Zahlen glauben darf, nicht viel höher als bei anderen Großveranstaltungen mit ähnlich vielen Zuschauerinnen und Zuschauern. Das heißt, ich kenne jetzt die 10-Jahres-Bilanz nicht, aber grundsätzlich.
Ja, jetzt geht es um dein subjektives Gefühl.
Gibt es ja auch Gründe, genau zu sagen, ich wollte es nur nochmal einordnen, ne? Also wo befinden wir uns da? Es ist natürlich nicht alles schrecklich und ich bin selber und kenne viele, die ins Stadion gehen, da passiert nichts und ich kenne auch viele, wo was passiert und man kennt auch schreckliche Bilder und die, dann bin ich jetzt beim subjektiven Empfinden, diese subjektiven Bilder, diese subjektiven Eindrücke sind schon so, dass ein gewisses Potenzial halt immer da ist, dass es kippen könnte, wenn zum Beispiel weniger Polizei wäre und Pyrotechnik und ähnliches, habe ich schon das Gefühl, auch als Trotz wird eher häufiger denn weniger. Also beim St. Pauli-Spiel gegen Werder, gegen Frankfurt, da wurde jeweils unterbrochen, mal länger, mal kürzer und so weiter. Und ich finde aktive Fanszene enorm wichtig und es wäre traurig, wenn es das nicht mehr geben würde. Alles in Maßen und am Ende, und dann bin ich komplett auf Seiten der DFL, die das ja auch dann immer so betont, ist der Fußball, der Profifußball, der Profisport insgesamt, der Fußball eben als größtes Brennglas immer auch ein Abbild der Gesellschaft. Und wenn die verroht, und wenn da die Sitten häufiger mal über Bord geworfen werden, dann sieht man das auch in einem Fußballstadion. Das ist mein Eindruck.
Klar, aber es kann ja auch wieder, wenn man es andersrum dreht, der Fußball könnte ja auch Vorbild sein. Das heißt, würde vielleicht aus dem
das
Urteil...
Ist ja auch, sorry, das ist ja auch der Anspruch, den der Fußball auch immer wieder...
Kommuniziert.
Überbetont, überstrapaziert.
Genau, aber dann könnte man ja vielleicht auch mal umdenken und sagen, würde dieses Urteil, wenn es denn so weit bestehen bleibt und auch andere Bundesländer eventuell einsteigen, dazu führen, dass die Vereine noch mehr Geld tatsächlich in irgendwelche Maßnahmen investieren und es dazu führt, dass es ruhiger wird in den Stadien oder rund um die Stadien, weiß man ja nicht. Und dann kann vielleicht auch der Fußball wieder Vorbild sein für etwas anderes.
Und das dann zahlt er natürlich in dem Fall doppelt, weil diese Hochrisikospiele werden dann ja nicht plötzlich innerhalb von 6 Monaten nicht mehr da sein. Das heißt, die Polizeieinsätze werden ja präventiv trotzdem hoch bleiben. Gleichzeitig investieren sie vielleicht dann mehr. Es geht ja jetzt darum, die Kosten über so einen Fonds eventuell.
Ja, bei dem hat ja schon Watzke einen Abfuhr erteilt. Was machen
ja,
wir nicht, Bundesland?
Markus Gosch hat es, glaube ich, auch als einer der da für die DFL auch spricht, auch schon gesagt, das ist nicht so, aber das war ja mal eine Idee. Also es gibt ja auch Ideen und Mittel und Wege, wie man sowas angehen könnte und dann auch Mittel bereitzustellen. Es gibt so viele Fanvertreterinnen und Fanvertreter, auch mit denen ich in den letzten Jahren immer wieder gesprochen habe, rund um Katar, rund um eben andere Dinge, die die Fans betreffen, Geisterspiele, Corona etc., das Meinungsbild ist ja relativ diffus und auf Seiten der Fans natürlich trotzdem relativ klar. Sie sagen, ja, wir werden hier zum Buhmann gemacht und die Clubs sind dann quasi auf Seiten der Fans. Kommt ja auch nicht immer so oft vor, dass sie dann sagen, naja, ihr habt schon recht, wir zahlen irgendwie 1,5 Milliarden Steuern im Jahr, glaube ich, grob. War es, glaube ich, 23, 24 bei der Saison sind 1,4, 1,5 Milliarden
ich glaub, 1,6
Steuern
sogar.
Geflossen von der DFL.
Ja, ich meine, das ist absolut viel Geld. Und du kannst ja noch unendlich mehr Argumente anbringen. Du kannst ja auch sagen, wenn sie jetzt schon was in Rechnung stellen und das sozusagen als Dienstleister, als Gebühr machen, dürfen dann die Clubs auch mitentscheiden, wann die Polizei einzugreifen hat und auch in welchem Maß sie einzugreifen hat. Und
also ich glaube, das geht nicht.
Nein,
also
aber es wird sich auch
juristisch nicht.
Nee, aber es wird sich ab und zu auch von den Vereinen beschwert, dass die Polizei taktisch unklug eingegriffen hätte und das vielleicht
das
auch
stimmt.
Anders. Vielleicht die Fanvertreter oder so deeskalierend hätten wirken können. Also so eine Diskussion gab es ja auch schon. Und die nächste Diskussion, die man aufmachen kann, geht ja auch noch darum, wie verifizierst du denn die Gebühren, die zusätzlich anfallen? Also machst du das nur an den Leuten fest? Also wenn es jetzt 1.000 oder 1.500 extra Polizisten sind, machst du davon einen Tagessatz? Machst du jetzt einen Tagessatz dazu, ob jetzt noch ein Wasserwerfer oder ein Hubschrauber in Bereitschaft steht oder ob er wirklich eingesetzt wird? Ich glaube, es ist auch nicht so einfach, diese Kosten wirklich so darzulegen, dass sie verständlich sind und nachvollziehbar und dass auch jedes Bundesland in gewisser Weise das gleiche Maß ansetzt. Also es sind so viele Fragen offen, dass ich mich eigentlich eher frage, wohin soll das führen? Wohin soll das gehen? Was wird damit bezweckt?
Ich kann abschließend zu dem Thema vielleicht nur sagen, eines ist sicher, das wird uns noch eine ganze Zeit beschäftigen. Also es wird eine ganze Zeit sicher sein, dass nichts wirklich sicher ist, weil wie viele Bundesländer, wie du schon sagst, auf welche Weise werden das ummünzen, wie werden die Clubs darauf reagieren, wie wird die DFL als Dachorganisation, als Ligaorganisation reagieren, scheren vielleicht Clubs aus, scheren Fanverbände aus, schert irgendwie der ein oder andere politische Verantwortliche aus und dann, wie verhandelt man das weiter? Ich bin sehr neugierig auf die weitere Debatte in dem Bereich, weil das, wie du schon sagst, viel umfasst und dann viele Lebensbereiche über den Sport, über den Fußball hinaus. Und da bin ich total bei dir, eine Vorbildfunktion. Da nochmal im Besonderen würde ich mir wünschen, auf jeden Fall,
ja,
beim Fußball.
Wir sind ja auch ab und zu bei anderen Sportarten zu Gast und da ist ja dieses Thema überhaupt nicht so groß. Also viele können es ja gar nicht verstehen, dass es im Fußball so schlimm ist. Auf der anderen Seite sagt man ja auch, es hat was mit Tradition zu tun. Es ist ja auch schön, dass der Fußball irgendwie polarisiert. Aber in anderen, sagen wir mal, Stadien, Hallen, Sportplätzen, da geht es ja auch so zu, wie teilweise im Fußball auch bei Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften, dass die Fans der beiden Lager, die im Stadion spielen, friedlich zum Stadion zusammengehen können, dass die sich auch zusammen freuen können, wenn irgendwie ein Tor passiert, dass sie gemeinsam feiern und sich eigentlich eher freuen, dass die andere Partei auch noch da ist. Und sowas habe ich auch in den USA erlebt. Natürlich, wie schon angesprochen, die USA ist größer. Es gibt nicht so viele Reisefans. Aber da wird man oft als Auswärtsfan eher begrüßt von wegen, Mensch, hast du die Reise auf dich genommen? Total cool, dass du heute hier bist. Und dann ne, so natürliche Rivalität, wie man vielleicht auch mit seinem Kumpel oder seiner Kumpeline ins Stadion geht und sagt, hey, ich habe heute ein Dortmund-Trikot an und du ein Bayern-Trikot und gucken wir mal, wer heute gewinnt. Und wer gewinnt, der muss dem anderen dann danach das Bier ausgeben. Sowas kann es ja auch gehen und es ist ja auch schön, das zu sehen. Und vielleicht hat auch dieses Urteil eine Vorbildfunktion, dass wir dieses Feeling doch noch mal mehr reinkriegen, anstatt die übersprießenden Emotionen, die auch mal in den Stadien Randale machen, das heißt ein Waschbecken rausgerissen wird und irgendwo hingeschmissen. Das ist ja nicht im Sinne der Gesellschaft.
Also ich finde, auch im Fußball gibt es immer wieder definitiv. Beobachtung, dass die zusammen hingehen und das möchte ich jetzt nur noch mal an der Stelle dann wirklich, um einen Strich drunter zu machen, an der Stelle sagen. Und trotzdem bin ich total bei den anderen Sportarten, reden wir viel seltener bis gar nicht drüber. Beim Eishockey, ich war Anfang des Jahres beim DEL Wintergame Frankfurt-Löwen gegen Adler Mannheim in der Frankfurter Deutsche Bank Park, im Frankfurter Stadtwald in der Arena. Beim Eishockey ist ganz oft so, da sagen die, die hauen sich ja quasi schon auf dem Eis auf die Mütze, müssen wir dann draußen nicht machen, geht die Aggression irgendwo anders hin, gibt es auch Theorien zu. Aber das nur am Rande. Also es gibt auch im Fußball die Tendenzen und das ist auch clubabhängig und fanabhängig, ganz klar. Ich bin total bei dir. Das wäre schön, wenn wir da unemotional und in der Sache weiter drüber debattieren, was Sinn ergibt und was nicht.
Richtig. Und ich hoffe, unser Podcast hat jetzt wieder mal dazu beigetragen, dass unheimlich viele Argumente auf dem Tisch sind, am Stammtisch diskutiert werden und man auch noch vielleicht die nächsten drei Treffen am Stammtisch darüber weiter philosophieren kann. Und wer weiß, ob wir nicht in einem halben Jahr nochmal dazu eine schöne Folge haben mit neuen Erkenntnissen und neuen Blickwinkeln.
So, und ganz emotional geht's bei uns auch dann zu, wenn es um die Hot Takes geht.
Ja, du hast schon so ein Grinsen auf, aber ist okay. Ich habe ja schon angesprochen, ich habe die beiden richtigen Farben, ne, blau-gelb an. Aber wir können ja erstmal von dem vom Wochenende sprechen. Am Wochenende.
Ja, wir machen es mal ein bisschen im Schnelldurchlauf jetzt am Ende. Du hast gerade Stuttgart gewinnt hoch mit mehr als einem Tor auf jeden Fall.
Ja, war.
In Augsburg, es war dann am Ende.
War nur der Sieg.
Dieses eine, ich habe gesagt, Kleinins trifft und Gladbach gewinnt, weder noch, Bayern gewinnt. Dementsprechend, da blieb es dann beim 4-3, das haben wir ja ausgewertet. Also nach diesem, also in der Winterpause quasi ist es 4-3 gewesen, es war 2-1 davor. Du hast den Dreierschlag gemacht, ich habe dann mit dem Pauli-Sieg nur noch auf 4-3 stellen können. Dafür habe ich jetzt, wie du sagst, Kiel gewinnt gegen Dortmund. Dortmund ist auswärts schwach, jetzt kann man wieder darüber diskutieren, ist das ein Hot-Take? Gegen den Vorletzten darf man dann auswärts auch mindestens mal einen Punkt holen als Borussia Dortmund. Das war ein
Hot-Take. Wir haben den Hot-Take ja vollkommen angenommen und auch.
Ja, dementsprechend finde ich, da war es dann am Ende nochmal eng.
Ja.
Und trotzdem, trotz Unterzahl, Holtby, rote Karte, hat es Holstein Kiel dann geschafft. Damit 4-4 und du hattest gesagt, sag nochmal schnell.
Ich habe gesagt, Mainz holt mindestens einen Punkt in Leverkusen.
Das hat nicht geklappt.
Leverkusen war drückend überlegen. Ich hatte kurz vor Schluss noch das Gefühl, es könnte noch was passieren, aber es ist verdient gewesen, dass Leverkusen da mit 3 Punkten mit einem sehr guten Freistoß-Zauberding von Grimaldo rausgegangen ist.
So, und das ist schiedlich-friedlich nach der Hinrunde, nach 17 Spieltagen 4-4. Wir haben viel Mut gezeigt. Also du hast diesen Doppel-Kombo Hot Take genommen, um da irgendwie an mir vorbeizuziehen.
Und deine Dinger sind die Nordclubs, Kiel und St. Pauli.
St. Pauli, Kiel, das hat auch sehr gut funktioniert. Dementsprechend mit 4-4 und dann ziehe ich jetzt mal nach mit dem Hot Take für den ersten Rückrundenspieltag. Und ich sage einfach nur, Frankfurt gegen Dortmund, Omar Marmoush spielt noch in der Bundesliga.
Ja, aber das Wechselfenster ist ja noch lange nicht zu.
Ja, aber trotzdem.
Es geht noch bis zum 3. Februar. Also dass das jetzt ein Hottake ist, das weiß ich jetzt nicht. Das ist Freitag, das Spiel. Das ist ja auch nicht mal am Sonntag.
Trifft noch. Wegen mir auch das.
Ja, Marmoush trifft noch, finde ich besser. Also, dass er nur spielt, finde ich jetzt noch nicht so ein Riesen-Hot-Take.
Spielt und trifft.
Spielt und trifft.
Spielt und trifft doppelt. So.
Ja, also jetzt ist es ein Hot-Take, wenn er zwei Buden macht und das gegen Dortmund zu Hause.
Spielt noch und trifft doppelt. Dann darfst du jetzt noch einmal einen rauszaubern.
Also, ich weiß nicht, wie das Ergebnis von dem Spiel sein wird, aber ich gehe auf Bayern München gegen den VfL Wolfsburg und ich sage, Bayern München hat Minimum 3 verschiedene Torschützen.
Ah, okay. Also müssen ja auch ins 3 Tore fallen.
Auf der Bayern-Seite, ja.
Ja. Okay, ist das dann für dich den okay, nehme ich an.
Oder ist das?
Bayern gewinnt mit.
Nee, ich habe nicht gesagt, dass sie gewinnen. Ich habe nur gesagt, dass es 3 verschiedene Torschützen auf der Bayern-Seite gibt.
Gut, okay. Es gibt 3 verschiedene Torschützen auf Bayern-Seite. Okay, wenn sie 3 Tore machen, gewinnen sie auch.
Wer weiß.
Das ist mein Take.
Dein Take. Aber ist das okay für dich?
Völlig.
Siehst du.
Also 3 verschiedene Torschützen finde ich.
Ich dachte, ich mach mal was
Neues. Und so. Ja. Völlig fein. Gut, dann sind wir jetzt doch ein bisschen drüber, aber wir haben ja vorweg noch.
Wir haben so viel aufgelöst.
Wir haben quasi, genau, die letzte Folge mit Stegemann, mit Darts. Wir haben die Bauchum-Folge nochmal angerissen und wir haben ganz lange über Polizeikassen gesprochen. Das war auch wichtig. Also vielen Dank, Almut.
Ja, ich danke
auf
dir.
Eine schöne Rückrunde, was die Hottakes angeht.
Ja, so ein 4-4, dann haben wir ein 8-8 am Ende. Naja, dann müssen wir beide die Getränke für die EM der Frauen bezahlen.
Ja, genau. Da lassen wir uns noch was einfallen, was dann eigentlich, oder lassen gerne auch nochmal die Community entscheiden, was denn quasi der Verlierer machen muss. Bei der Frauen-EM dann gerne.
Gut, bin gespannt.
Sehr schön.
Dann danke ich dir für deine Zeit. Genieß den Spieltag am Wochenende mit Oma Marmoush. Und
ja, genau.
Dann hören wir uns in der neuen Woche.
Viel Spaß beim Kopfhörer suchen. Oder ich sehe dich nächste Woche nochmal mit.
Ich kann dann auch noch die von meiner Tochter aufziehen. Die haben eine andere Farbe.
Mach's gut, Almut. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao. Ciao.
Almuts Pausentee. Der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.